Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit dem Armutsforscher Stefan Sell. Erstmal einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben eine ganz außergewöhnliche, spannende Biografie. Sie haben erstmal eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht, waren dann aber auch Referent im Bundeskanzleramt für Arbeitsmarktpolitik, sind jetzt Sozialwissenschaftler, haben in den Arbeitsämtern in Tübingen und auch Stuttgart gearbeitet. Ich könnte noch vieles anderes aufzählen. Was bedeutet Ihnen persönlich denn Arbeit im Leben?
Arbeit hat einen ganz zentralen Stellenwert. Einmal natürlich als Erwerbsarbeit, um damit sein Leben zu finanzieren. Und vor allem, wenn man mal selber wenig Geld hatte und jetzt über eine gute Besoldung verfügt, weiß man zu schätzen, was es bedeutet, ausreichend Geld zu haben. Also das ist das eine. Aber das andere ist, Arbeit hat immer etwas auch sehr stark Intrinsisches. Also sozusagen das Aufgehen in der Arbeit, in der Sache, das ist ein Privileg. Ich empfinde das als Privileg, weil es natürlich auch viele Arbeit gibt, die macht man, aber die macht man jetzt sicherlich nicht mit besonders großer Freude.
Und wenn Sie jetzt gerade sagten, ja auch mal erlebt zu haben, nicht genügend Geld zu haben, waren Sie jemals im Leben selbst von Armut bedroht?
Naja, das ist immer die Frage, über die wir auch noch sprechen müssen. Was ist jetzt Armut? Wie definiert man das?
Aber ja, klar. Ab wann gilt man als arm?
Genau, ab wann gilt man als arm? Aber doch schon, klar. Ich bin schon mit 17 von zu Hause ausgezogen, habe die Ausbildung gemacht, habe dann Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgemacht und habe auch während des Studiums mich auch über Arbeit selber finanzieren müssen, mitfinanzieren müssen. Ich hatte sehr, sehr wenig Geld und das ist ein spannender Punkt. Also das war schon sehr entbehrungsvoll. Aber es war in dem Moment immer mit einer Perspektive verknüpft. Klar, ne? Ich studierte und mir war klar, ich habe die Chance, auch da rauszukommen und mal richtig Geld zu verdienen. Und dann empfindet man vielleicht so eine Passage durch Einkommensarmut anders, als wenn Sie beispielsweise einen älteren Menschen haben, der von einer sehr, sehr mickrigen Rente oder gar Grundsicherung leben muss und weiß, er wird da nie wieder rauskommen.
Und jetzt haben wir gerade bei uns in den Nachrichten gehört, den neuen Konsumklimaindex, und da bewerten die Menschen ihre finanzielle Lage sehr positiv und blicken positiv in die Zukunft. Geht's Ihnen dann als Armutsforscher also schlecht?
Nein, überhaupt nicht, weil es gibt nicht die Menschen. Das ist genau das Problem. Wir haben ja auch so einen Diskurs, wo immer gesagt wird, den Deutschen geht es gut.
Ne? So gut wie nie.
So gut wie nie. Ich mache das an einer Verhältniszahl deutlich. 60% der Menschen hier, denen geht es heute tatsächlich nicht nur gut, sondern denen geht es teilweise deutlich besser als Mitte der 90er Jahre. Da sind auch viele Facharbeiter, Angestellte drunter, die verdienen heute mehr Geld, die profitieren gerade jetzt von den Lohnerhöhungen. Aber wir haben 40%, und das sind nicht nur die Armen, über die man sonst immer so redet, die im Hartz-IV-Bezug sind oder knapp darüber, sondern wir haben 40%, und das sind Millionen von Arbeitnehmern, die hier jeden Tag zur Arbeit gehen, die haben heute weniger Realeinkommen als noch Mitte der 90er Jahre. Und das, denen wird, wenn man denen sagt, euch geht's besser, dann werden die sagen, Dankeschön, denen geht's nämlich nicht besser.
Sie erforschen auch die Auswirkungen von Hartz-IV. Wir wollten darüber sprechen, ab wann gilt man denn eigentlich als arm in Deutschland?
Ja, das ist ja so ein großes Streitthema. Es gibt ja eine richtig große Fraktion in der Politik, die sagt, es gibt eigentlich in Deutschland keine Armut. Dahinter steckt ein bestimmtes Armutsbild, nämlich das Bild der absoluten Armut. Also Leute, die existenziell bedroht sind. Ne? Und da kann man wirklich sagen, da gibt es sogar eine offizielle UNO-Definition, wenn sie weniger als 1,90 Dollar pro Tag haben, dann gelten sie als absolut arm, sind wirklich materiell bedroht vom Überleben. Und da könnte man sagen, selbst ein Obdachloser hätte in Deutschland mehr als diese Summe. Und deswegen gibt es keine absolute Armut. Wir haben in der Armutsforschung zu Recht vor vielen Jahrzehnten festgelegt, einen relativen Armutsbegriff. Weil wir gesagt haben, Armut in Deutschland ist etwas anderes als in Bangladesch, logischerweise. Man muss immer gucken, in welcher Gesellschaft lebt man. Und das wurde international festgelegt. Das ist keine Spinnerei. Man sagt also, wenn jemand weniger als 60% 1% des durchschnittlichen Haushaltseinkommens hat, dann gilt er als einkommensarm. Und um das mal in einer deutlich zu machen, wenn Sie alleinstehend sind und Sie haben weniger als 942 Euro zurzeit zur Verfügung, gelten Sie als von Einkommensarmut gefährdet, so heißt das bei den Statistikern. Ne? Und das sind in Deutschland über 15,7% der Menschen, das heißt 12,9 Millionen Menschen fallen unter diese Grenze, haben also weniger als diese relative Armutsschwelle. Und jetzt kann man natürlich sagen, der eine oder andere, der da mitgezählt wird, der ist doch eigentlich nur vorübergehend arm. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel als Student weniger als 942 Euro
und kann es eben relativ schnell aus der Armut schaffen,
wieder raus. Ne? Ja. Aber was man wissen muss, über 400.000 Menschen in Heimen werden gar nicht mitgezählt bei dieser Zahl, die einkommensarm sind. Also insofern ist die Zahl schon relativ korrekt. Und dahinter steckt einfach die Tatsache, wenn Sie zu wenig Geld haben, ist in einer Gesellschaft wie unserer einfach keine Teilhabe mehr möglich, weil bei uns läuft schlichtweg alles über Geld, von der Miete bis zum Eintritt in irgendwelche Veranstaltungen.
Jetzt haben Sie die Politik auch gerade angesprochen. Gestern war zum Beispiel der finanzpolitische Sprecher Jens Spahn bei uns und der Wahlkampf verspricht natürlich auch Steuererleichterungen. Er hat einige Wahlkampfthemen genannt. Armut war nicht darunter. Eignet sich Armut einfach nicht als Wahlkampfthema?
Also ganz unabhängig von meiner Position und der Realität in diesem Lande, die Millionen von Menschen betrifft, Armut ist für Politiker ein Verliererthema. Ich mache das an einem Beispiel deutlich. Wir hatten ja vor kurzem die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie sich anschauen, die unterschiedliche Wahlbeteiligung, die insgesamt heißt es, die Wahlbeteiligung ist gestiegen um 5 Prozentpunkte. Toll, mehr Leute gehen wählen. Wenn Sie aber genau hinschauen, werden Sie sehen, zwischen den Stadtteilen, wo einkommensschwache Menschen leben, die natürlich dort konzentriert leben, dort beträgt die Wahlbeteiligung knapp über 40%, während in den gutbürgerlichen Wohnvierteln liegt das über 80%. So, und wenn Sie jetzt Politiker sind, mal ganz rational gesehen, egoistisch gesehen.
Ja, die sagen natürlich, die 12,9 Millionen, die von Armut betroffen sind, die kommen für uns als Wählergruppe nicht in Frage.
So ist das.
Ja.
Ganz einfach.
Auch sehr zynisch.
Ja, klar, aber das Leben ist oft zynisch.
Sie haben auch auf dem Arbeitsamt in Tübingen und in Stuttgart gearbeitet. Wenn dort Menschen zu Ihnen gekommen sind, wie waren deren Aussichten auf Arbeit im Vergleich zu heute?
Es gab damals natürlich auch erhebliche Arbeitsmarktprobleme, aber insgesamt war die Situation für die größere Zahl besser als heute. Heute ist sie für einen Teil der Arbeitslosen super, die nur kurz arbeitslos sind und dann wieder eine neue Stelle finden, vor allem die eine gute Qualifikation haben. Aber wir hatten ja in den letzten Jahren eine super Arbeitsmarktentwicklung, aber die ist an den Langzeitarbeitslosen, die vor allem heute bei den Jobcentern sind, im Hartz-IV-System fast spurlos vorbeigegangen. Da bewegt sich nichts. Das heißt, die werden teilweise auf Dauer ausgeschlossen vom Arbeitsmarkt und eingemauert in das Hartz-IV-System mit den dort geltenden Regularien.
Wobei es da ja auch Entwicklungen gibt. Also vor 10 Jahren war der Anteil der Langzeitarbeitslosen in Deutschland noch um 10% höher, als er heute ist. Das kann doch dann eigentlich so eine falsche Politik nicht sein.
Ja, da sind wir natürlich wieder bei so einem Thema, die lieben Zahlen, nicht wahr? Damit geht die Politik immer gerne hausieren. Faktisch ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen nicht um 10% zurückgegangen. Dazu muss der Hörer, die Hörerin wissen, langzeitarbeitslos sind sie ja, wenn sie länger als 12 Monate arbeitslos waren. Wenn jetzt jemand 2 Jahre arbeitslos war und der macht jetzt zum Beispiel eins dieser, mehr als sinnlosen Bewerbungstrainings, wie bewerbe ich mich im Internet, und macht das 2-3 Monate, und kommt dann wieder zurück und ist natürlich genauso arbeitslos wie vorher auch, dann zählt er aber statistisch wieder als Neugeborener. Das heißt, er ist nicht mehr langzeitarbeitslos, sondern fängt wieder bei Null an. So kann man die Zahl der Langzeitarbeitslosen natürlich auch nach unten drücken. Die Jobcenter wissen genau, dass die wahre Zahl der Langzeitarbeitslosen viel höher ist als das, was offiziell ausgewiesen wird.
Und fast ein Drittel der Langzeitarbeitslosen lebt in Nordrhein-Westfalen. Das ist zwar das größte Bundesland, aber hier scheint es dann eben auch ganz besonders schwierig zu sein, die Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit herauszuholen. Woran liegt das? Sie waren ja auch lange Zeit in Essen.
Ja, das ist natürlich sozusagen selbstverstärkende Prozesse. Ne? Wenn Sie so ein wirtschaftliches Umfeld haben, wie in weiten Teilen Baden-Württembergs oder Bayern, dort haben wir ja auch die niedrigsten Hartz-IV-Quoten. Wenn Sie da gucken, da haben Sie tatsächlich faktisch Vollbeschäftigung. Die Leute, die noch bei den Jobcentern sind, das sind Leute, die teilweise ganz erhebliche Einschränkungen haben, zum Beispiel körperlich körperliche Einschränkungen, gesundheitliche Probleme oder Sprachprobleme, dass sie einfach nicht vermittelbar sind in den normalen Arbeitsmarkt. Aber in Nordrhein-Westfalen oder auch Berlin, in anderen Hotspots, da haben wir eben die Situation, dass ihnen dort diese wirtschaftliche Umfeld fehlt. Und dann kann so eine Region sich auch nach unten ziehen. Und leider ist das Ruhrgebiet, was die Armutsentwicklung zum Beispiel insgesamt betrifft, eines der größten Probleme in den letzten Jahren. Dort verfestigt sich leider die Armut. Das sind so selbstverstärkende Prozesse.
So eine Spirale.
Genau, weil die guten Leute oft weggezogen sind, haben wir leerstehenden Wohnraum, der billig ist. Dann ziehen dort Leute hin, die über wenig Geld oder gar kein Geld verfügen. Aber das verstärkt dann die Verarmungsspirale.
Gibt es denn da auch eine gewisse Hierarchie in der Armut? Also gibt es gute Arme und schlechte Arme, denn da sprechen Sie ja auch in Ihrer Forschung von.
Ja, das ist so eine Art, ja wirklich, man muss sagen, es gibt so eine Art Hierarchie der Armut. Und selbst bei den Gutmeinenden, nehmen wir die Kirchen zum Beispiel, auch dort gibt es, ob nun bewusst oder unbewusst, so eine Unterscheidung. Also gute Arme, bitte immer in Anführungsstriche, sind in der Wahrnehmung der Menschen, und das ist auch durchaus verständlich, erstmal alle die unverschuldet in die Armut reingerutscht sind. Alte Menschen beispielsweise oder auch bei der Kinderarmut läuft dieser Gedanke mit, so ein armes kleines Kind kann ja nichts dafür, wenn es jetzt arm ist. Schwieriger wird es bei jungen Erwachsenen oder überhaupt Erwachsenen in dem Kernbereich im Hartz-IV-System.
Da heißt es dann gleich schnell faul. Und
genau,
so weiter, ne?
Da läuft immer diese Vorstellung mit, die sind doch vielleicht selber schuld an ihrer Situation. Und der eine oder andere ist ja auch letztendlich durch seine Entscheidung möglicherweise selber schuld. Aber das wird dann sozusagen auf dieses Kollektiv übertragen. Und dann will sie sagen, das ist keine gute Armut, das ist schlechte Armut. Also diese Kategorisierung gibt es leider schon, ja.
Menschen mit Arbeit verdienen ja oft nicht viel mehr als Menschen, die Hartz IV beziehen. Ist da nicht schon so ein grundsätzliches Problem?
Ja, natürlich ist das ein grundsätzliches Problem. Also um das gleich vorweg und deutlich zu sagen, dass jemand mit Arbeit weniger hat als jemand, der nur Hartz IV hat, das stimmt einfach nicht, das geht gar nicht. Ne? Also man hat immer etwas mehr, aber es steht natürlich oftmals, und das ist das, was die Menschen als sehr ungerecht empfinden, in keiner Relation, wenn ich nach Vollzeitarbeit nachgehe, dass ich nur 1, 2, 300 oder 400 Euro mehr habe. Aber das ist ja nicht ein Problem des Hartz-IV-Systems, sondern das ist das Problem, dass Deutschland mittlerweile in Europa einen der größten Niedriglohnsektoren hat, den wir seit Mitte der 90er Jahren aufgebaut haben, in dem Millionen von Menschen arbeiten müssen, also die weniger als 9,40 Euro verdienen in der Stunde, gelten in der Forschung und in der Statistik als Niedriglohnempfänger, und das sind Millionen von Menschen. Und dieser Sektor, der ist enorm ausgebaut worden in den letzten Jahren, und viele der Menschen, und das ist ein besonderes Problem, wenn das nur eine Zeit lang so wäre, aber viele Menschen bleiben einfach einzementiert in diesem Bereich. Das heißt, die soziale Mobilität, das wissen wir leider auch, hat eher abgenommen, ist also schwächer geworden, die Möglichkeit nach oben aufzusteigen.
Aber es gibt ja auch wiederum die Menschen, die es dann schaffen, und jetzt hat zum Beispiel auch die Wirtschaftsministerin gefordert, den Mindestlohn anzuheben, und es gibt auch Qualifizierungsprogramme, auch für Langzeitarbeitslose, auch gerade in Baden-Württemberg ist da etwas gestartet. Sind das nicht schon die richtigen Lösungsansätze?
Ja, wie heißt es so schön? Ja, gut gemeint. Aber gerade der Mindestlohn zeigt, die Bundesregierung selbst, zu der ja die Wirtschaftsministerin gehört, hat ein Verfahren eingeführt, dass selbst wenn wir, wofür es gute Gründe gibt, jetzt den Mindestlohn erhöhen wollten, geht das gar nicht, weil die haben ein Gesetz gemacht, in dem alle 2 Jahre der Mindestlohn von einer Kommission erhöht wird. Und da können sie noch so viel fordern, das müssen sie leider abbuchen als Wahlkampf versprechen, weil das geht gar nicht. Da hätte man ein anderes Gesetz machen müssen.
Aber Gesetze kann man ja ändern.
Ja, wenn man die entsprechenden Mehrheiten hat, könnte man und sollte man das auch an diesem Punkt mit Sicherheit ändern. Aber ich glaube, das Problem geht noch wesentlich weiter. Auch die Programme, die Sie angesprochen haben. Wir wissen und wir fordern seit Jahren von der Politik, dass wir endlich wegkommen von dieser Modellprojektionitis, die wir zum Beispiel in der Arbeitsmarktpolitik haben. Sie legen ein Modellprojekt für 500 Langzeitarbeitslose in Baden-Württemberg auf oder in einem anderen Bundesland. Das ist zwar gut gemeint, ist aber angesichts der Zahlen, die wir insgesamt haben, immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und macht in den Jobcentern unheimlich viel Arbeit. Die Politik hätte das Recht, also das SGB II, das Gesetz, deutlich entschlacken müssen. Das haben sie nicht getan. Dafür wurden sie zu Recht kritisiert. Und dann muss man hingehen und sich sagen, wenn wir Menschen haben, die schon seit 4-5 Jahren im Hartz-IV-Bezug sind, jetzt überlegen Sie mal, wir beide würden jetzt 4 Jahre nicht mehr arbeiten, dann würden wir auch Schwierigkeiten haben, einen 8-Stunden-Tag durchzuhalten. Wir wissen um die zerstörerische Kraft von Langzeitarbeitslosigkeit. Die Sterblichkeit ist um ein Vielfaches höher bei Langzeitarbeitslosen im Vergleich zu vergleichbaren Leuten, die einer Erwerbsarbeit nachgehen. Dann haben wir die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, hier öffentlich geförderte Beschäftigung zu organisieren. Die Leute arbeiten zu lassen, ist nicht nur in deren Interesse, sondern auch in unserem gesellschaftlichen Interesse. Und das hätten wir organisieren müssen. Dazu gibt es schon seit vielen Jahren gute Vorschläge.
Als Armutsforscher kann man sich, glaube ich, auch fühlen wie Don Quixote. Gibt es so ein Motto für Ihre Arbeit? Haben Sie da was?
Ja, zum einen natürlich zu beschreiben, wie viele Menschen ausgeschlossen werden in unserer Gesellschaft durch die Lebensbedingungen, unter denen sie leben müssen. Und dann die Orientierung, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir alle, auch denen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dass es uns gut tut, wenn wir alle teilhaben lassen an der Gesellschaft. Also welche Maßnahmen führen dazu, dass die Menschen teilhaben in unserer Gesellschaft, weil in the long run, wie man so schön sagt, werden auch wir davon profitieren, wenn nicht Millionen von Menschen ausgeschlossen werden.
Ihr Weg vom Krankenpfleger ins Kanzleramt als Referent für Arbeitsmarktpolitik. Ich habe gelesen, Sie haben eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht. Ich konnte aber nicht lesen, ob Sie auch als Krankenpfleger gearbeitet haben.
Nein. Ich habe das Berufsfeld fluchtartig verlassen, weil ich gemerkt habe, wie hierarchisch strukturiert dieser Bereich ist. Und ich zugleich auch gemerkt habe damals, ich war ja Schulabbrecher, ich habe das Gymnasium abgebrochen mit mittlerer Reife. Und in der Ausbildung habe ich deutlich zu spüren bekommen, dass du in diesem Land das Abitur brauchst, um höher hinaufzukommen. Das wurde einem deutlich gemacht. Und das war dann die Motivation zu sagen, okay, offensichtlich muss man hier den Schulabschluss haben, um weiterzukommen.
Wie wütend macht es Sie dann, wie schlecht eben auch Menschen in diesen wichtigen Berufen, in den sozialen Berufen, wie eben Krankenpfleger bezahlt werden?
Ja, das ist ja eigentlich das Spannende. Wenn wir uns von der reinen Armutsdiskussion im engeren Sinne die ganz armen Menschen lösen, sondern sehen, dass eben 40% der Bevölkerung in den letzten Jahren abgekoppelt wurden von der positiven Einkommensentwicklung, dann sind darunter eben zum Beispiel die ganzen Pflegeberufe. Und das ist skandalös. Das ist besonders skandalös deswegen, weil es sich auch hier über nicht nur um ganz wichtige Arbeit handelt, sondern überwiegend auch Frauen betroffen sind. Wir haben also hier ein ganz klares Geschlechterproblem.
Bei Minijobs sagt man auch, sind vor allen Dingen Frauen
und
betroffen.
Hier kann man ganz deutlich zeigen, dass wir politische Verantwortung haben. Nehmen Sie den Bereich, wir haben hier Hunderttausende von Frauen, die allein in Baden-Württemberg im Einzelhandel arbeiten. Bis zum Jahr 2000 war die Welt im Einzelhandel in Ordnung. Man hat zwar keine Reichtümer verdient, aber weil die Tarifverträge waren allgemeinverbindlich. Jeder musste sich an diesen Tarifvertrag halten von den Unternehmen. Und dann auf Druck der Arbeitgeber hatte die damalige rot-grüne Regierung das abgeschafft. Seitdem häufen sich in den Medien die Berichten über Lohndumping, miese Arbeitsbedingungen für die Verkäuferinnen, weil sie natürlich betriebswirtschaftlich jetzt sich einen Vorteil erwirtschaften können, wenn sie die Löhne drücken. Und hier ist ganz klar, was man machen muss. Man muss Ordnung schaffen auf dem Arbeitsmarkt, denn der einzelne Unternehmer wird immer versuchen, seinen Vorteil da zu erwirtschaften. Das hat aber dazu geführt, dass mittlerweile die Arbeitsbedingungen und nur noch die Löhne und Einkommen richtig mies sind in diesem Bereich. Und in der Pflege ist natürlich besonders katastrophal, dass es ja hier auch um Arbeit geht, wo, wenn wir an die Altenpflege denken, wo die Menschen, unsere Alten, sind ja hier 24 Stunden, 7 Tage in der Woche ausgeliefert. Die können sich nicht mehr wehren. Die können nicht sagen, ja, dann wähle ich mal was anderes und gehe in ein anderes Heim. Die sind ausgeliefert und wir müssen hier eigentlich für die besten Rahmenbedingungen sorgen. Und das wird derzeit mit Füßen getreten.
Ja, und dann gibt es ja auch die drohende Angst vor Altersarmut, die, glaube ich, auch immer größer wird.
Ja, Angst. Und was heißt Angst? Ne? Wir sehen ganz klar einen Anstieg der Altersarmut. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Hörer, deutlich zu machen, wir haben eine Polarisierung. Es gibt tatsächlich, neulich war ja wieder die Berichte, den Alten ging's noch nie so gut wie heute. Kann man nicht so sagen. Einem Teil der älteren Menschen geht's verdammt gut, materiell und keine Frage. Und es wird auch immer mehr geben, denen es materiell gut geht. Nämlich Leute, die Eigentum gebildet haben, die gehen gut versorgt und gepampert in den Ruhestand. Gleichzeitig wächst aber die Gruppe der wirklich armen Alten. Und das ist eine logische Folge. Wir haben jetzt schon einen Anstieg der Armutsquote bei den Älteren über 65 von 10,7 auf 15,9% in den letzten Jahren. Warum? Weil immer mehr Ältere jetzt reinkommen in die Rente, die zerschossene Erwerbsbiografien haben, die im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, die oftmals auch länger arbeitslos waren. Die kommen jetzt erst alle. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren einen deutlichen Anstieg der Altersarmut sehen.
Man merkt richtig, wie engagiert Sie sind bei diesem Thema. Sie waren ja auch Referent im Kanzleramt für Arbeitsmarktpolitik. Hat Ihnen denn da niemand zugehört?
Ach, mein Gott, das ist natürlich jetzt, das war Anfang der 90er Jahre, damals war die Wiedervereinigung das Thema, der Zusammenbruch des Arbeitsmarktes in Ostdeutschland. Da ist man ein kleiner Fachbeamter, der seine Arbeit macht. Das darf man nicht überbewerten. Man sollte sowieso insgesamt diese Frage nicht überbewerten, als ob es da irgendjemand gibt, der strategisch solche Dinge plant. Es ist, glaube ich, ein Merkmal heute, dass auch die Entscheidungsträger sich immer kurzfristiger treiben lassen von den jeweils aktuellen Themen. Und ein Grundproblem ist, dass es leider immer weniger gibt, die systematisch, jetzt zum Beispiel in der Sozialpolitik, über mehrere Bereiche hinwegschauen. Was passiert, wenn ich in der Rente rumfummel, im Bereich der Pflegeversicherung, im Bereich der Krankenversorgung, also sozusagen das Gesamtbild abzubilden. Daran mangelt es uns. Wir haben Experten für die skurrilsten Details, aber der Gesamtblick auf die Systeme, und so leben ja auch die Menschen, im Alter werden sie mit Pflege, mit Rente, mit Gesundheit konfrontiert, das fehlt uns.
Wenn Sie einem Bettler auf der Straße begegnen, wie gehen Sie damit um?
Ja, ich nehme das natürlich wahr. Ich nehme auch wahr, dass es, weil ich es weiß, dass es ganz unterschiedliche Bettlertypen gibt. Ich weiß auch um die Problematik des organisierten Bettelns. Im Regelfall, wenn Sie auf diese Frage hinaus wollen, gebe ich nichts.
Ja, man sieht, ich habe den Eindruck, immer mehr Menschen, auch ältere Menschen, die durch den Park gehen, habe ich jetzt gerade gestern Abend wieder noch beobachtet, und die dann auch in eine Mülltonne greifen, um nach Pfandflaschen zu suchen. Ich habe den Eindruck, vor ein paar Jahren haben sich die Menschen da noch versteckt und jetzt machen sie es öffentlich. Hat sich dahingehend auch was geändert?
Ja, das hat sich eindeutig so entwickelt. Das wird wesentlich offener gemacht. Ich warne allerdings davor, weil wir oft bei Armut haben wir immer eben dieses Bild vor Augen der Älteren, die dann irgendwo in der Mülltonne rumwühlen. Ich rate an dieser Stelle einen Blick zu werfen in eine der größten Armutseinrichtungen dieses Landes, nämlich die über 900 Tafeln, die wir in diesem Land haben, wo sie wirklich fast alle Armen finden, die sich dort Lebensmittel holen. Und das ist eigentlich ein spannender Punkt. Das ist eine, in der Überlebensökonomie der armen Menschen, ist das die zentrale Einrichtung. Da kriegen die sozusagen das, was ihnen aus den Geldbeträgen nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist positiv, das brauchen die auch. Aber auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite ist doch die Tafel natürlich auch, wird von vielen auch kritisch betrachtet, genau, was dort betrieben wird.
Auf der anderen Seite haben wir auch eine Verselbstständigung leider dahingehend, dass zum Beispiel auf Jobcentern gesagt wird, ja, gehen Sie doch zur Tafel, wenn Sie mit dem Geld nicht auskommen. Und auch die Politik verlässt sich auf das Engagement. Das sind ja alles Ehrenamtliche, die dort arbeiten. Und letztendlich leisten wir uns, das ist ja die Kritik, mit den Tafeln stabilisiert man dieses Armutsregime, was wir da unten haben. Nur die Lösung liegt jetzt nicht in einem Entweder-Oder. Auf der einen Seite muss man das sehr kritisch sehen, dass die Tafeln instrumentalisiert werden für zu niedrige Regelsätze, für zu niedrige Leistungen, die wir definitiv haben. Ja, das geht nicht. Aber auf der anderen Seite muss man es auch unbedingt wertschätzen, dass wir so viele Tausende Ehrenamtliche haben, die sich dort engagieren für die armen Menschen, dass man denen jetzt nicht sagt, irgendwie, ihr macht hier irgendwie Unsinn, sondern die Tafeln selber müssen sich weiterentwickeln, müssen politisch politischer werden und sagen, wir müssen unsere Arbeit auch verknüpfen mit Beratung und Selbsthilfeangeboten für die armen Menschen.
Aber glauben Sie denn, dass es diese Wertschätzung tatsächlich auch gibt? Also es gibt ja auch gerade in der Flüchtlingshilfe viele Menschen, die jetzt als Gutmensch quasi auch beschimpft werden. Also so ein Umdenken hat ja noch lange nicht stattgefunden.
Nein, das wird sich auch bitter rächen. Also allein die Flüchtlingskrise 2015 wäre doch ohne das Engagement der Ehrenamtlichen gar nicht so über die Bühne gegangen. Und da beobachten wir tatsächlich, da wird ehrenamtliches Engagement hinterher nicht nur herabgewürdigt, sondern auch noch in den Dreck gezogen. Das Problem ist damit, das wird bei einem Teil derjenigen, die sich engagiert haben, so eine Erfahrung machen sie einmal und die machen sie dann nicht nochmal. Das heißt, uns bricht da auch ein Stück weit das ehrenamtliche Engagement weg. Das wird sich nochmal als ein großer Fehler erweisen.
Also muss man natürlich fragen, nutzt die Politik dann auch den Idealismus der Menschen aus?
Ja, dann, wenn es ihr passt, ne, in der Situation, gerne, ja.
Wir wollen auch über Ihre Forschung sprechen. Wie erforschen Sie denn überhaupt die Armut?
Also der normale Zugang ist ja so, dass man über die Menschen forscht und über die Menschen spricht in Form von Zahlen, Statistiken und so weiter. Und mir ganz wichtig sind die Ansätze, die mit den Menschen arbeiten. Beispiel, wir haben bezogen auf Hartz IV, haben wir langzeitarbeitslose Menschen eingeladen zu Workshops, wo es darum ging, was würdet ihr denn bei einer Reform des SGB II, also des Hartz IV-Gesetzes, was würdet ihr anders machen? Jetzt würden viele erwarten, da kommen dann so völlig unrealistische Vorstellungen nach dem Motto, möglichst viel Geld und man wird in Ruhe gelassen und so weiter. Nein, und das Interessante war, dass diese Beteiligung der Betroffenen ganz, ganz viele sehr pragmatische, realistische, einfache Vorschläge gebracht haben. Sie haben zum Beispiel gesetzliche Veränderungen vorgeschlagen, die dazu führen würde, dass man mit den Betroffenen würdevoller umgeht in den Jobcentern. Das war sowieso etwas, was die Leute am meisten stört, wie mit ihnen umgegangen wird in den Behörden. Bei der Frage der Prüfung der Bedürftigkeit zum Beispiel.
Das betrifft doch eine Denkweise und eine Haltung eines Menschen. Sowas kann man ja nicht per Gesetz regeln.
Naja, aber Sie können natürlich, wenn Sie das Gesetz so ausgestalten, wie wir es heute haben, dann machen Sie das sowohl den Mitarbeitern in den Jobcentern wie auch den Betroffenen das Leben zur Hölle. Das ist ja ein bürokratischer Albtraum. Eine kafkaeske Situation, der viele Millionen Menschen hier ausgeliefert sind im Grundsicherungssystem. Und das hat sehr wohl was mit gesetzlichen Regelungen zu tun. Sie können die vereinfachen und darum ging es. Ne? Also es ging darum zu fragen, haben die Vorschläge und was uns überrascht hat, ja, da kommen ganz viele ganz praktische Vorschläge, was man im Kleinen verändern könnte. Keine große Revolution, sondern pragmatische Vorschläge.
Wir wollten auch noch über positive Beispiele reden. Die gibt es nämlich oft so selten. Welche positiven Beispiele können Sie dahingehend nennen?
Naja, nehmen wir doch mal einen Teil der Armutsdiskussion auch in den Medien durch die Berichterstattung, die sich in unseren Köpfen festgesetzt hat, wenn wir zum Beispiel an Rumänen oder Bulgaren denken, die werden immer assoziiert mit Armutszuwanderung. Nehmen Sie die Problemhäuser im Ruhrgebiet, ganz viele Tausende arme Rumänen und Bulgaren leben dort unter unzumutbaren Bedingungen. So, und das ist in den Köpfen der Leute angekommen. Gleichzeitig...
Weil es vielleicht auch die Mehrheit ist, kann das sein?
Ja, natürlich. Es ist eine wahrnehmbare Zahl, also vor allem eine sichtbare Zahl. Aber das ist gar nicht so die Mehrheit, denn es gibt sehr viele Rumänen und Bulgaren, die hier leben und arbeiten, und zwar hart arbeiten. Und nehmen wir ein Beispiel. Wir haben 30.000 ausländische Ärzte in den deutschen Krankenhäusern. Die halten dort den Betrieb aufrecht. Und ganz viele kommen aus Osteuropa. Wir haben Tausende rumänische, bulgarische Ärztinnen und Ärzte, würden die von einem Tag auf den anderen weggehen, dann würde hier die Versorgung in vielen Krankenhäusern zusammenbrechen. Nur, wenn wir ehrlich sind, werden wir relativ wenig Berichte über diese Rumänen und Bulgaren finden, die hier den Laden mit am Laufen halten, die auch positiv integriert sind in unsere Gesellschaft. Nur sehen Sie die nicht so skandalös, wie jetzt beispielsweise ein Problemhaus in Dortmund.
Weil das ja wahrscheinlich auch der Normalzustand eben auch sein sollte. Wie sind Sie denn dort, haben Sie da auch noch die Erklärungen zu diesem Normalzustand gekommen? Was war da eben positiv? Welche Rahmenbedingungen gibt es, um das eben auch zu schaffen?
Naja, ganz wesentlich, das wissen ja auch viele Menschen nicht, von der Ausnahme 2015 mit der Flüchtlingszuwanderung abgesehen, seit Jahren die größte Zuwanderergruppe nach Deutschland sind die Polen. Die Polen sind aber eine unsichtbare Zuwanderergruppe in unserer Gesellschaft. Warum? Weil die Integration läuft über Erwerbsarbeit. Arbeit, die sind extrem integriert über Arbeit, die machen auch ganz viele Jobs, die sonst keiner mehr macht, darüber kann man sprechen, aber Erwerbsarbeit ist der zentrale Schlüssel. Deswegen muss auch eine vernünftige Armutsbekämpfung immer darauf achten, die Leute, die wollen, und da gibt's verdammt viele, die wollen, würdevoll in irgendeine Form der Erwerbsarbeit zu integrieren. Und wenn der Markt das nicht schafft, haben wir als Gesellschaft die Verpflichtung, uns auch dazu engagieren und auch öffentlich geförderte Beschäftigung anzubieten, um die Leute in Erwerbsarbeit zu bringen. Dann klappt die Integration relativ gut.
Sie haben gerade eben die Polen erwähnt, die sich so gut integrieren in Deutschland. Muss man da aber dahingehend nicht auch hinterfragen und einfach auch bemerken, dass die Kultur vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich ist, wie es eben auch aus arabischen Ländern ist, was man lange Zeit sich gar nicht getraut hat, sagen zu dürfen?
Ja, natürlich. Und ich glaube, man sollte da hier ganz offen sein und da nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen ausweichen. Es ist natürlich so, dass die Integration von Osteuropäern in Deutschland einfacher fällt und gefallen ist, als das bei Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen, die auch ein ganz anderes Gesellschafts-, Frauenbild und so weiter haben. Das ist so und das wird uns auch eine Menge Probleme bereiten. Nehmen Sie einfach nochmal die Erwerbsbeteiligung. Also viele der Frauen haben aus diesem Kulturkreis eine deutlich unterdurchschnittliche bis gar keine Erwerbsbeteiligung. Das ist hochproblematisch. Das sehen wir jetzt schon. Umso wichtiger ist es trotzdem, sich, wenn die da sind, das kann ich vielleicht beklagen oder gut finden, aber wenn sie da sind, muss ich mich jetzt intensiv darum kümmern, um mögliche Schäden und Folgekosten später zu vermeiden, die ansonsten mit Sicherheit kommen werden.
Und wenn Teilhabe eben ein guter Schritt zur Lösung ist, wie kann die denn in dem Fall aussehen?
Auch hier gilt, nehmen Sie mal das Beispiel, laufen Sie durch viele Städte, wo junge Flüchtlinge teilweise jetzt schon nicht mehr seit Monaten, sondern seit Jahren in Gemeinschaftsunterkünften sitzen und keiner geregelten Beschäftigung nachgehen. Und ich glaube, eins der Schlüssel wäre gewesen, von Anfang an Arbeit zu organisieren. Und wenn man die noch nicht in die normale Wirtschaft integrieren kann, was wirklich sehr lange dauern wird bei vielen, dann muss man eben hier öffentlich geförderte Beschäftigung organisieren, damit das nicht aus dem Ruder gerät. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre 18, bin in einem völlig fremden Land und arbeite mehrere Jahre nicht, ja, dann gute Nacht, dann würde ich auch Probleme kriegen.
Das sind jetzt immer viele Appelle natürlich auch an die Politik. Was kann denn jeder Einzelne tun?
Naja, ich glaube, es ist vor allem die Wahrnehmung auf dieses Problem. Also wir neigen natürlich dazu, dass wir immer nach unten den Druck weitergeben, ne? Dass wir jemanden suchen, an dem wir auch unsere negativen Gefühle abarbeiten können. Ist da unten noch jemand, der noch tiefer ist als wir? Und ich denke, wir sollten wirklich stärker auch wieder Solidarität und Umverteilung als Werte begreifen und auch nach oben Anfragen richten. Was brauchen wir beispielsweise an Mitteln, um eine halbwegs würdevolle Versorgung, zum Beispiel unserer älteren Menschen, die eben sonst in die Altersarmut abrutschen werden, sicherzustellen? Und wenn das Geld kostet, ja verdammt nochmal, dann müssen wir dieses Geld organisieren. Und das werden wir mit Sicherheit unten nicht holen, sondern wenn, dann können wir es nur durch Umverteilung von oben nach unten organisieren.
Dankeschön, Stefan Selb.
Eins gehört.